dieser Coins, dieser Coins. Der Club, von dem du nachts noch träumst. Trifft sich Flipper und Automaten, die alle blickend auf dich warten. Es ist viel Platz für Groß und Klein in unserem Retro-Spaß.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge des Inside Coins Podcast. Bei mir sitzt heute der André.
Hi. Und unser Heiko.
Hallo. Und natürlich der Benny.
Ja, vielen Dank. Schön, dass ihr es einrichten konntet, meine Herren.
Ja, so gerade eben noch.
Nachdem wir letztes Mal, als du nicht da warst, André, über die Anfänge von Inside Coins geredet haben, wollen wir heute einen kleinen Schlenker machen und mal zur Seite schauen und über unseren PC-Raum reden. Und dafür haben wir uns heute den Manuel eingeladen.
Hallo.
Manuel, stell dich doch mal ganz kurz unseren Hörern vor, wer du bist, was du bei Inside Coins machst und wie du zu Inside Coins gekommen bist.
Ja, ich versuche das mal kurz abzureißen. Also ich bin der Manuel. Ich bin seit 4 Jahren mittlerweile bei Inside Coins. Bin Raumverantwortlicher für den Computerbereich. Ich sage jetzt mal Computerbereich, weil, kann ich später noch erklären, PC-Raum ist eigentlich nicht ganz zutreffend. Ja, dazu gekommen bin ich tatsächlich per Zufall. Ich hatte die Idee, selber irgendwie mal so einen Club aufzumachen, weil ich Bock hatte, mit Konsolen und Computern mal in so einem Keller oder in der Garage zu sitzen. Und ein Kollege wies mich ganz nüchtern darauf hin, ja, gibt's doch schon, Inside Coins in Herne. Und da ist mir so ein bisschen alles aus dem Gesicht gefallen und ich habe recherchiert und ja, war dann direkt mal bei einem Öffnungstag, das war damals im O. Und war ziemlich angetan, war natürlich eine etwas kleinere Nummer, als wir das jetzt haben. Aber da habe ich auf jeden Fall schon mal so ein bisschen Blut geleckt und habe noch ein bisschen drüber nachgedacht. Außerdem habe ich den Heiko als erstes getroffen, da brauchte ich generell noch ein bisschen Zeit, um das
zu verdauen. Das kann ich verstehen, ja.
Musstest du auch ein Vorstellungsgespräch machen?
Nicht ganz, aber er war so nüchtern und ich dachte, ich werde hier irgendwie mit Sekt und Korken oder so empfangen. Er hat jedenfalls gesagt, das ist kein Zock- und Spieleverein, da wird auch gearbeitet und repariert. Ja, deswegen habe ich dann noch mal ein paar Monate gewartet und dann kam der Umzug in die Wörthstraße und da habe ich dann einen Öffnungstag mitgemacht. Und da war das trotz Heiko dann trotzdem eine ganz tolle Erfahrung.
Hast du die anderen kennengelernt?
Da habe ich die anderen kennengelernt und auch die größere Location tatsächlich. Da habe ich dann entschieden, dass ich gerne mal mittwochs kommen möchte und bin dann so hier gelandet.
Entschuldigung, ich höre zu. Das weißt du, ne? Das ist also, ich bin nicht immer so. Also das ist Quatsch. Aber ich habe von vornherein, das stimmt schon, wir sagen jeden, der hier mitmachen möchte, von vornherein immer, ja, das ist immer ganz toll, wenn man zu den Öffnungstagen kommt, aber es ist halt auch ein bisschen was anderes, wenn man zu den normalen Tagen kommt und es steckt halt doch schon viel Arbeit dahinter, ja.
Genau das machen wir jetzt auch, wenn wir im Computerbereich gefragt werden, dass wir dann auch mal sagen, kommt mal mittwochs vorbei, schaut euch mal den Alltag an, wir putzen hier auch mal oder diskutieren mal ein bisschen und zocken nicht nur die ganze Zeit.
Manchmal aber schon. Ja, du bist ja dann schon quasi, wenn du bei der Wörthstraße eingestiegen bist, auch einer der Leute, die schon länger im Verein sind. Und ich erinnere mich noch, wie es damals war im O und dann auch anfangs in der Wörthstraße. Also da waren irgendwie die Computer, ja, die standen irgendwo in der Ecke.
Richtig, ja. Also im O habe ich mal mich umgehört, gab es einen C64, einen Amiga 500 und den TI-99 mit dem Sprachmodul. Dann kam der Hacki dazu, den wir auch als Axel kennen ab und zu. Der hat im Grunde genommen so einen halben Inside Coins Verein nochmal zu Hause in seiner Man Cave und der hat einige Geräte dazu beigetragen. Der hat auch jetzt immer noch ein paar Geräte, die sicherlich noch Platz finden würden bei uns. Und dadurch nahm das seinen Lauf. Und in der Wörthstraße war das, ich erinnere mich, so ein Gang um die Ecke. Da waren praktisch an den Wänden um die Ecke waren ein paar Konsolen und ein paar Computer. Und in der Mitte, in der Insel, waren auch noch mal ein paar Geräte verteilt.
Ja, aber irgendwann hat sich ja irgendwie das Blatt ein bisschen gewendet. Und aus der kleinen Schmuddelecke hinterm Vorhang wurde dann doch irgendwie dann doch ein richtig schönes Schmuckstückchen.
Ja, wir haben einen extra Raum dazu bekommen, nur für uns und konnten uns da schön ausbreiten und hatten plötzlich nicht nur ein paar Rechner, sondern es waren im Grunde genommen fast 20 Geräte, die wir da ausstellen konnten. Wir haben einmal die Tische gehabt, dann haben wir ein Regal eingebaut, ein Hängeregal, in das ich mich reinlegen musste, weil es Zweifler gab, die meinten, da würden die ganzen Geräte doch, das würde vom Gewicht her gar nicht funktionieren. Ich habe mich da reingelegt, es wurde ein Foto gemacht und damit war das aus der Welt geschaffen. Ja, wir hatten 4 LAN-Rechner und eine ganze Menge an Geräten, ja, die auch von unserem Hacki sozusagen bereitgestellt worden sind.
Es war ja auch die logische Konsequenz, dass der PC-Bereich wachsen sollte und auch gut, dass er gewachsen ist, weil es gibt ja immer noch, oder es war ja auch immer unser Credo, dass wir nicht nur eine Arcade-Halle sind, sondern wir wollten ja auch tatsächlich Spiele zeigen auf einen Heimcomputer und auf Konsolen. Und die Konsolenjungs waren damals schon relativ gut vertreten, deswegen waren wir eigentlich ganz froh, dass der PC-Bereich so schnell gewachsen ist. Weil ich kann mich tatsächlich noch an Zeiten erinnern, da saßen wir zu dritt an zwei PCs, auf zwei Tischen verteilt und das war's. Mehr gab es dann tatsächlich auch nicht. Aber dieses Foto, das existiert noch?
Das existiert noch, ja.
Das gibt's dann als Link nochmal bei uns unter Podcast hinterher zu sehen, weil wir wollen auch gerne sehen, wie der Manuel in diesem Regal liegt.
Total sexy Pose und das Regal und ich, wir sind hier mit umgezogen nach Wanne. Kann man also auch, also ich lege mich da jetzt nicht mehr rein, weil ich traue der Decke jetzt nicht mehr so ganz, aber es hat bisher gehalten, ja.
Apropos Regal, ihr habt ja jetzt hier bei uns, oder ihr hattet auch schon angefangen, an der Wörthstraße nicht nur Geräte da zu haben, sondern ihr habt irgendwann auch recht liebevoll, kann man schon sagen, den Raum auch eingerichtet. Sei es jetzt mit Boxen von PC-Spielen oder mit anderem Dekokram. Wie kamt ihr auf die Idee? Oder hattet ihr ein Konzept für den Raum, wo ihr so sagtet, wir wollen jetzt nicht nur die Geräte da stehen haben, sondern wollen ein bisschen vielleicht einen Museumscharakter bilden?
Ja, das habe tatsächlich ich mir so ein bisschen auf die Fahne geschrieben auch. Ich war halt oft in dem Raum und dachte mir, was kann man da verbessern, was kann man schöner machen? Und dann habe ich halt die Idee gehabt, so einfach Screenshots von irgendwelchen Spielen zu nehmen, die jeder kennt, Startbildschirme oder so, von Bruce Lee, von Test Drive 2 oder was auch immer, was man so von C64 und Amiga kannte. Das haben wir dann in Bilderrahmen eingerahmt und aufgehangen. Dann sicherlich auch mal so ein paar Hardware-Sachen, die vielleicht nicht mehr funktionierten, ein paar Mainboards, ein paar Grafikkarten irgendwo hingestellt. Also es war uns schon wichtig, dass wir auch Dinge zeigen zum Anschauen, um zu zeigen, was gab es damals alles so. Alte Sachen, wie sahen die aus? Wie sahen alte Hauptplatinen vom C64 aus? Ja, und dann kamen auch noch andere Details. Eine schicke Lampe, eine Lavalampe, ein paar Lautsprecher, dass wir auch mal die Musik aufdrehen konnten. Dann hatten wir einen Beamer, wo wir dann schöne Videos laufen lassen konnten von damals. Ein C64-Unboxing zum Beispiel oder so. Das gibt's alles noch. Und das hat den Charakter dann so ein bisschen unterstrichen, ja.
Also da fallen mir zum Beispiel auch die Joysticks, ne? Also Competition Pro, ich glaube, einer der bekanntesten Joysticks damals beim C64. Alle die nicht mehr so richtig funktioniert haben, die habt ihr dann auch so schön im Raum drapiert, teilweise von der Decke runterhängend. Das sind ja so Ideen. Ich denke mal, das ist auch das, was den Gästen halt auch immer wieder auffällt. Das kriegen wir als Feedback ja auch aus allen Räumen, dass sehr liebevoll dekoriert worden ist.
Wir hatten eine Menge kaputter Joysticks und ich habe mir halt gedacht, dass man die vielleicht sozusagen als Leichen klassisch im Kellerraum von einem Rohr hängen lassen kann und habe die dann einfach mal so da dran gehangen und gedacht, lassen wir es mal wirken und ja. Dann hingen die da die ganze Zeit. Wusste gar nicht, dass das so aufgefallen ist.
Ja, doch.
Ein klassisches Stillleben, ja.
Genau.
Ja, aber da waren ja in der Wörthstraße einige Sachen, die ziemlich geil waren. Auch wie diese Nasenmasken von Zack McCracken. Ja. Und die Poster, die ihr damals, glaube ich, habt extra drucken lassen.
Ja. Da gab es auch ein Bild zu, bin ich mir sehr sicher.
Ich freue mich auf die Facebook-Beiträge, da gibt es einige lustige Bilder zu geben.
Es gibt noch ein Nasenbrillenbild tatsächlich, wo wir zu dritt auf dem Foto sind mit Nasenbrillen auf. Direkt bei dem Zack McCracken-Poster, das ist richtig. Wir haben auch noch ein Monkey Island-Poster und ein Day of the Tentacle-Poster, meine ich. Das haben wir alles damals schön groß drucken lassen, um halt auch noch so ein bisschen an damals zu erinnern. Es gab sogar Selfies, die hinterher gemacht worden sind an diesen Postern. Da war wohl auch mal ein Gast da, die Kontakte zu irgendwem von Zack McCracken hatte, zu einem der Programmierer und hat ihm das sogar zukommen lassen. Nach Amerika, ja, ich war dabei.
Ja, das sind immer so die Geschichten, die so hintenrum halt tatsächlich unheimlich interessant sind. Das kriegt man ja eigentlich als Besucher und teilweise wir ja auch nicht mit. Also wenn ich dann immer höre oder auch sehe, was ihr für Besuch habt, das ist ja tatsächlich sehr hochkarätig, ne, was da teilweise rumläuft.
Wir haben ja auch Pappaufsteller von Turrican 2, einem sehr bekannten Spiel, was es damals auf allen möglichen Plattformen gab. Daran sind wir gekommen, als der Lutz Osterkorn von Factor 5, das ist eben halt die Firma und der Mann, der da an diesem Spiel beteiligt gewesen sind, uns besucht haben. Also der Lutz war mit seinem Sohn da und hat uns tatsächlich ein paar Sachen mitgebracht und auch Autogramme dagelassen. Das ist natürlich eine Sache, da kriegt man Gänsehaut auf jeden Fall.
Da erinnere ich mich noch dran. Da war Maskenzeit zu der Zeit.
Das war die Zeit mit dem großen C?
Ja.
Okay.
Ja,
reden wir nicht drüber. Ich vergesse es auch lieber.
Wobei, bei dem großen C ist ja auch eine Sache hervorgegangen, die uns so ein bisschen über die Phase gerettet hat. Vielleicht kommen wir dann auch drauf zu sprechen, dass wir da eine Counter-Strike-Karte gemacht haben.
Ja, die wird es gleich auf jeden Fall noch. Da kommen wir noch zu sprechen. Nein, das ist so. Ach, das ist völlig okay. In Ordnung. Wenn wir jetzt schon dabei sind, der Zusammenhalt in der Truppe war schon ziemlich gut. Ich kann mich da noch einen Kinoabend bei einem Kollegen, der ein riesiges Gelände hatte und dann einfach ein Autokino aufgebaut hat.
Ja, das kam auch aus der PC-Gruppe, ne?
Ja, das kam aus der PC-Gruppe. Ja. Das war wirklich großartig und ganz großes Kino.
Wir hatten ja da auch eine Zeit, es gab ja nicht nur den kleinen PC-Raum mit seinen, weiß nicht, 20 Quadratmetern.
Ja,
kommt knapp. Es gab ja noch ein Hinterzimmer.
Ja.
Da gab es ja anfangs noch irgendwie einmal die Idee, dass wir da eine Mancave reinmachen mit einem Sofa, wie wir es damals im O hatten. Da hatten wir, glaube ich, sogar schon so verstehen. Dann war es irgendwie dann doch nur wieder der Ablageraum, weil wir haben ja nicht an Ablageräumen genug. Und dann landete da auf einmal ein hydraulisch betriebener Fahrsimulator.
Ja, also das ist eine dunkle Geschichte oder eine etwas dunklere Geschichte aus unserem PC-Bereich oder Computerbereich. Ursprünglich war in diesem Raum tatsächlich mal ein LAN-Raum gedacht, also dass wir dort unsere LAN-PCs reinstellen mit einem großen Display in der Mitte, dass man sehen kann, was da gerade gespielt wird, mit einem Server und so weiter. Da hatten wir auch schon angefangen, eine Fernsehhalterung zu installieren und wollten eigentlich die nächsten Schritte begehen. Und eines Tages, als wir dann in den Raum reinkamen, stand da dieser Simulator. Irgendwie gab es da so ein paar, Kommunikationsprobleme. Uns hat jemand diesen Simulator angeboten. Das ist so ein Rennsitz gewesen mit so pneumatischen Muskeln sozusagen, die diesen Rennsitz bewegen konnten, je nach Fahrsituation. Also wenn man gelenkt hat, dann ging der Sitz auch zur Neige. Gas geben, ging der Sitz nach hinten, bremsen nach vorne. War super spannend im Grunde genommen, aber wir haben das Ding einfach nicht wirklich in Betrieb nehmen können. Wir brauchten einen Kompressor zum Beispiel, der ständig läuft, damit die Druckluft halt da ist.
Den hat man schon auf der Straße gehört.
Ja, der war ziemlich laut. Wir haben den dann teilweise draußen über die Hintertür in die Tiefgarage gestellt, aber das hat auch nicht so ganz funktioniert. Da waren Simulationsspiele drauf. Das musste alles irgendwie wieder repariert werden, in Angriff genommen werden, dass wir das alles mal hingekriegt haben. Da musste der PC irgendwie noch repariert werden. Und bis wir das alles raus hatten, wie das funktioniert, da musste ein spezieller Treiber geladen werden. Wir haben jedenfalls gemerkt, da laufen Spiele drauf, da muss man sich stundenlang mit auseinandersetzen. Das ist für den Öffnungstag nichts. Außerdem musste man darauf achten, dass man sich nicht verletzt. Also durfte nur, wenn, ein Gast rein und einer, der aufpasst. Und das war einfach nicht sinnvoll. Und im Grunde genommen stand er dann hinterher rum und wir haben uns ihn irgendwie weggewünscht.
Ja, ich habe mich auch noch daran erinnert. Ich war dabei, als der aufgestellt wurde.
Da habe ich mich geweigert.
Das war eine ganz schöne Plackerei, den durch die engen Türrahmen zu kriegen. Und da haben wir auch wirklich, ich weiß gar nicht, mit, glaube ich, 6 Leuten hinterher uns abgemüht, den irgendwie in diesen kleinen Raum zu buxieren. Und ja, und alles dann jetzt irgendwie dann für die Katz natürlich, aus den Gründen, die Manuel gerade genannt hat, die auch alle sehr, sehr valide sind, möchte ich mal, schon allein die Verletzungsgefahr. Also man hat sich das angeschaut und hat auch gesehen, nee, das geht nicht. Also gerade, weil wir ja auch jüngere Besucherinnen und Besucher haben, wenn da jemand mal irgendwie unbeabsichtigt da mal reingreift und so, also die Verletzung möchte ich mir gar nicht ausdenken. Daher.
Aber es ist eine geile, ich finde das so eine typische Geschichte von Sachen, die wir machen, die man als Gast, wenn man zum Öffnungstag kommt, einfach gar nicht mitbekommt.
Ja, die Idee ist ja auch geil dahinter, ne? Also ich meine, das war schon ein cooles Gerät, glaube ich, wenn es läuft. Aber hattest du ja auch gerade erklärt, Manuel, das war ja gar nicht so einfach zum Laufen zu bekommen. Ich glaube, da kann ich mich nämlich auch noch gut dran erinnern. Stand halt auch da, weil es nicht alles so funktioniert. Du hattest von dem speziellen Treiber gerade gesprochen und
Sicherheit und Lautstärke.
Ja, viele Sachen probieren wir ja auch aus. Ich glaube, das macht den Club auch so ein bisschen aus, dass wir nicht festgefahren sind auf so ein bestimmtes Thema, sondern wir probieren, wir gucken auch mal links, wir gucken auch mal rechts. Das war jetzt halt so eine Situation, da haben wir ganz schnell gemerkt, dass es gerade dieser Verletzungsgeschichte halt einfach zu heftig ist, dass wir sagen, nee, das können wir einfach nicht machen. Na, es gibt ja hier jetzt im jetzigen Verein immer noch einen Raum, der nur für Mitglieder ist. Da steht zum Beispiel ein Airhockey drin. Weil viele Gäste haben uns schon gefragt, warum habt ihr denn nicht sowas? Die Verletzungsgefahr bei einem Airhockey ist halt einfach nicht zu unterschätzen. Und wir haben halt auch Kinder hier rumlaufen. Und da möchte man als Verein dann doch schon versuchen, das so sicher und so safe wie möglich zu halten. So war es dann halt mit diesem Rennsimulator auch.
Trotzdem geiles Teil.
Es war ziemlich cool, ja.
Der war cool, der hat auch richtig geschüttelt. Also den konnte man ja in mehreren Stufen einstellen.
Ja, aber dann müsst ihr jetzt mal eine Arcade in Tokyo Cop spielen. Also
Der Tokyo Cop ist aber da noch harmlos gegen.
Also ich finde den, der geht mir richtig auf den Magen.
Ja, aber der Tokyo Cop zum Beispiel ist ja ein Automat, der, so wie er da steht, vom Verletzungsrisiko sehr niedrig ist, weil alles ist verbaut, alles ist irgendwie, also eingehäust, also so ein Gehäuse drin, da kann nichts passieren. Also wenn du da jetzt nicht gerade reinkriegst in das Ding, ist das alles in Ordnung.
Ist ja der F-Zero genauso.
So, und da ist das dann halt völlig okay, aber dieses Teil, was wir da hatten, das war halt schon
spannend.
Ja.
Ich muss aber dazu deutlich mal sagen, dass diese Spontanität, die da an den Tag gelegt worden ist, uns auch ausmacht. Ne? Auch wenn es mal vielleicht ein bisschen zu spontan ist oder in die falsche Richtung geht. Es ist nichts, wo wir uns irgendwie in die Köpfe kriegen und uns groß streiten, sondern das wird dann diskutiert und hingenommen oder damit kommen wir dann klar und machen das Beste draus. Aber diese Spontanität macht gerade auch jetzt diesen Verein wieder ordentlich aus.
Gerade mit dieser Spontanität aus dem Bereich, du hast das gerade schon angesprochen, kommen wir mal, greifen wir das Thema Counter-Strike mal auf.
Das böse Counter-Strike.
Genau, das böse Counter-Strike. Also man muss ja dazu sagen, wir haben uns mal dazu entschieden, Counter-Strike hier nicht im öffentlichen Betrieb laufen zu lassen. Das hat mehrere Gründe, aber das große C, du hattest es gerade schon angesprochen, hat ja ein wunderbares Mittel eigentlich rausgebracht zu Counter-Strike. Vielleicht kannst du uns da mal was zu sagen.
Ja, also damals, als diese Corona-Phase war, haben wir uns natürlich unter gewissen Auflagen nur im Verein treffen können. Wir haben dann im PC-Bereich oder im Computerbereich uns entschieden, dass wir uns an einem anderen Tag vielleicht mal treffen, wo wir dann in Ruhe unsere Sachen machen konnten. Aber das war uns nicht genug. Uns fehlten die Öffnungstage. Und wir saßen zusammen und haben uns überlegt, wie können wir uns denn außerhalb dieses Vereins gegenseitig den Schädel einschlagen? Und irgendjemand hatte die Idee, ja, Mensch, hier Counter-Strike Global Offensive, da gibt's diesen Editor, kostet nur ein paar Euro, lasst uns doch mal eine Counter-Strike-Karte bauen. Und zwar von diesem Vereinsheim. Wenn wir bald umziehen, ist das sicherlich auch ein geschichtlicher Aspekt. Wir können virtuelle Führungen machen sozusagen, wenn nicht geschossen wird und mal zeigen, wie der Verein aussieht oder ausgesehen hat. Ja, die Idee ist geboren. Wir haben drüber nachgedacht. Wir haben alle angefangen, YouTube-Videos uns angeguckt, wie man mit diesem Editor umgeht. Ich hatte es da ein bisschen einfacher durch meine berufliche Geschichte, dass ich so ein bisschen mit 3D und Konstruktion und so weiter umgehen konnte. Und deswegen war das mit dem Editor nicht so schwierig. Wir haben zu viert sozusagen erstmal daran gearbeitet. Derjenige, der jetzt nicht so was darin machen konnte, der ist hier, nicht hier, sondern in der Wörthstraße dann mal hingefahren, hat Fotos gemacht von gewissen Details, Fotos gemacht von Wänden, von Türen, dass wir daraus Texturen machen konnten, damit alles echt aussieht. Ja, somit haben wir die Original-Bodenfliesen zum Beispiel in dieser Map mit drin, genauso wie die Türen.
Und die kennen ja die Akustikpaneele oder diese, an der Kegelbahn, diese Holzvertäfelung.
Die Holzvertäfelung war witzigerweise schon eine Standardtextur bei diesem Counter-Strike-Editor. Da mussten wir nicht viel machen. Das war ganz passend. Aber schon, ja.
Ihr habt die Kegelbahn und die Mario Kart Ball sogar 1:1 abgebildet.
Ja, die haben wir tatsächlich nachbauen müssen, nachmodellieren müssen. Das stimmt, das war nicht so ganz einfach, aber ja, hat funktioniert. Also auch mit den Bordmitteln, dass man da so Fernseher reinstellen konnte und Couchen dazustellen konnte und so weiter. Ja, wir hatten nach circa 3 Monaten des Probierens und des Machens tatsächlich schon eine erste Beta-Map, wo jetzt keiner irgendwo in ein tiefes Loch gefallen ist oder durch Wände gehen konnte. Und daraufhin ist das gewachsen. Wir haben immer weiter gebaut, wir haben mehr Details übernommen, mehr Automaten. Wir wollten ja auch die Automaten übernehmen, die tatsächlich bei uns in dem Raum gestanden haben. Flipper-Automaten, Computer, Konsolen, alles. Inklusive der Tiefgarage mit Autos.
Genau, da sind Easter Eggs verbaut.
Wir haben ganz viele Easter Eggs gebaut, ja. Sorry.
Haben wir bei der letzten Podcast-Aufnahme gehört, aber hat es nicht in den Podcast geschafft.
Ah, schade. Ja.
Das war der Ektor 1, der in der Tiefgarage steht.
Zum Beispiel. Also jeder hatte so einen Wunschkandidaten. Wir haben einen DeLorean dort stehen, weil unser Hacki selber einen DeLorean besitzt. Da hat er sich praktisch seine Garage selber zurechtgebaut. Ich wollte den Knight Rider, den Kit, haben, inklusive sexy Foto von Bonnie. Hat auch den Einzug gefunden und der macht auch das Scannergeräusch, wenn man dran vorbeiläuft. Dann gibt's den A-Team-Wagen, den Ecto. Es gibt einen weißen Testarossa, den wollte der Steinsen unbedingt haben. So
Miami
sind wir.
Weiß.
Genau.
Was ihr jetzt nicht gesehen habt, Benny hat gerade etwas Fragen geschaut. Weißer Testarossa. Das ist Bildungslücke.
Durfte ich
nicht
gucken.
Ja,
das Thema.
Entschuldigung, wir haben dich unterbrochen.
Nein, kein Problem. Ganz ausgeflippt wird's dann in einer Ecke, wo dann tatsächlich eine Viper von Kampfstein Galactica aufgebockt ist.
Kannst du eigentlich beziffern, wie viele Stunden ihr in diese Map gebuttert habt?
Sehr viele. Also jeder hat irgendwas gemacht. Wir haben teilweise verschiedene Bereiche gemacht und haben die dann zusammengesetzt in die Hauptmap. Manchmal ist es auch passiert, dass der eine dem anderen was zerschossen hat oder so. Da gab es ein bisschen Schimpfe und dann haben wir das wieder gefixt. Dann war das okay. Wir haben ganz viel Beta-Testing gemacht tatsächlich. Wir haben auch ein paar Sachen tatsächlich eingebaut, die für die Map besser sind, als sie jetzt in echt wirklich gebaut sind. Dass es da irgendwo einen Gang gab, den es eigentlich gar nicht gibt.
Hinten an der Kegelbahn, ne?
Genau, hinten an der Kegelbahn. Hinter dem Fenster ist ein Gang. Ist ein super Versteck, wo man auf jemanden warten kann. Und
für die Camper.
Genau.
Sprich's aus. Für die Camper ist das so.
Das sind keine Camper, das sind taktische Warter.
Ja, wir haben dann auch noch andere Leute aus dem Verein dazugeholt, die des Counter-Strike-Spielens mächtig sind tatsächlich. Und wir haben Beta-Testings mit denen gemacht und haben tatsächlich so viel Feinarbeit daran gemacht, dass wir hinterher eine Map hatten, die unglaublich ausgeglichen war. Also da gibt es keine Vor- und Nachteile für irgendeine Gruppe. Und wir haben also wirklich sehr viel Spaß gehabt. Wir haben sehr viel gespielt und wir spielen diese Map immer noch.
Ist sie denn abgeschlossen jetzt quasi oder arbeitet ihr immer noch zwischendurch daran?
Wir haben eigentlich eine finale Version gemacht, die bis jetzt aber noch nicht veröffentlicht worden ist. Warum auch immer, aus Zeitgründen. Die jetzt aktuell ist, die lässt sich auch wunderbar spielen. Da fehlt jetzt nicht wirklich was. Ist vielleicht der eine Automat dazugekommen, der damals da noch gestanden hat oder irgendwelche Nebeleffekte oder sowas, so Kleinigkeiten halt.
Mit wie viel Personen habt ihr insgesamt daran gearbeitet?
Also wir haben mit 3 Leuten effektiv daran modelliert. Das war der Hucky, der Chris und ich. Ja, ich habe viel Gebäude modelliert. Ich habe die Kegelbahn gemacht und die Mario Kart Wall und so weiter. Und die anderen haben auch an den Räumen gearbeitet, haben aber auch viel Dinge importiert, also sei es jetzt Arcade-Gehäuse, die man dann hinterher mit Texturen versehen hat, Computermodelle, Konsolenmodelle und so weiter. Die haben die ganze Zusatzarbeit dazu gemacht. Ja, haben natürlich auch ihre Bereiche mitmodelliert. Und der Steinzen, der leider dem nicht so mächtig war, außer uns mit seinen beliebten Sprüchen anzufeuern und anzutreiben.
Man kennt ihn.
Der hat tatsächlich die ganze Fotoarbeit geleistet und sehr, sehr viele Fotos gemacht, die tatsächlich als Texturen dann auch Einzug erhalten haben.
Ja, starke Leistung. Wie viele Leute ist die Map?
Die ist für, lass mich jetzt mal nachdenken, ist eine gute Frage. Ich meine,
also wir haben zu zehnt haben wir schon drauf gespielt, das weiß ich. Da war ich bei.
Also 2x6 sind es auf jeden Fall.
Genau, zu zehnt haben wir auf jeden Fall locker drauf schon gespielt. Das ist eine Geiselmap, ne?
Das ist eine Geiselmap, genau. Wo man Geiseln retten muss und zum Ecto 1 oder zum A-Team-Wagen bringen muss, um sie zu retten.
Also man kann aber sagen, die Wordstraße lebt quasi für immer weiter, weil sie jetzt digitalisiert für uns immer noch besuchbar ist durch euch in Form dieser Counter-Strike-Map.
Ja, auf jeden Fall. Und was ich noch, eine kurze Sache, die uns am meisten erfreut hat, war tatsächlich, wenn wir das dann mal an irgendeinem Event gezeigt haben, da kamen Leute, die hatten mit Counter-Strike überhaupt nichts am Hut oder mit Ego-Shootern generell. Es waren auch teilweise ältere Leute, die guckten auf den Monitor und sagten dann, ey, das ist doch euer alter Verein. Damit war für uns die Mission erfüllt.
Wie sind so hier die Räumlichkeiten geeignet für eine Map?
Ja, also das ist durchaus sehr gut
geeignet. Oder kommt das nachher in unserem Podcast-Exklusivteil vielleicht?
Nein, also wir arbeiten nicht an einer neuen Map. Dafür fehlt es jetzt wirklich an Zeit. Wir haben in anderen Bereichen uns sehr viel erweitert. Sicherlich könnte man das hier machen. Ja, wir haben darüber nachgedacht, aber es ist wirklich nochmal da ein Jahr zu investieren. Also wir haben wirklich ungefähr ein Jahr an der Map gearbeitet, bis wir damit zufrieden waren. Das sieht jetzt schwierig aus.
Und es gibt ja nachher noch ein paar Infos, wie immer bei unserem Podcast. Die Stammhörer kennen das schon, die viel Arbeit für euch beinhalten.
Ja, und nachdem euer Raum ja schon an der Wörthstraße ein wunderschönes, leicht verstecktes Kleinod war, habt ihr ja hier einen sehr prominenten Platz für den Raum bekommen.
Das ist korrekt, ja. Wir haben beim Einzug uns hier ein bisschen den Raum erkämpft. Da sollte eigentlich erst der Musikraum rein. Wir hatten aber da schon so viel Platznot, dass wir ein bisschen einen größeren Start in der neuen Location brauchten und haben diesen Raum bekommen, den wir jetzt haben, nämlich fast ja direkt gegenüber vom Eingang, schräg gegenüber vom Eingang, direkt gegenüber ist der Musikraum. Da haben wir dann nochmal ordentlich Gas gegeben und haben uns nochmal vergrößert und erweitert, mehr Rechner dazugestellt. Wir haben uns Gedanken gemacht, wie man so einen Museumscharakter reinbringen kann, noch mehr als vorher, und haben Rechner an die Wand gestellt, so dass sie nicht in Vitrinen irgendwie weggestellt sind, sondern an der Wand hängen zum Anfassen.
Ich finde diesen geschichteten, was ist das, C64, glaube ich, oder ja. So, ne? Den finde ich
mega geil. Ja, so da halt wie so eine Explosionszeichnung in 3D halt.
Ja,
ne?
Also finde ich total halt geil.
Der PC-Raum hat sich hier echt super integriert und das ist komplett explodiert. Was dann auf einmal abging, auch an Mitgliedern. Ich Ich glaube, da kann der Manuel auch noch mehr zu sagen. Das sprengt ja tatsächlich die kühlsten Erwartungen, die wir hatten.
Ja, das stimmt. Am Anfang war es noch ein bisschen ruhiger, aber dann, als die neue Location die Runde gemacht hat, kamen tatsächlich immer mehr Interessenten auch oder neue Mitglieder in unseren Bereich.
Ja, das hast du ja vorhin schon beschrieben. Wenn der Umzug durch ist, kommen sie alle, ne?
genau, das war die Hoffnung, ja, und es passierte tatsächlich. Ja, mittlerweile haben wir tatsächlich einige Leute dazu bekommen, die auch sehr aktiv sind und uns nochmal so ein bisschen mitreißen, auch in den Bankrott. Wir haben mittlerweile tatsächlich etwas mehr als 50 Rechner in diesem Raum, an den Wänden, auf den Tischen. Davon sind 8 LAN-PCs, aber es wird wahrscheinlich noch ein bisschen weitergehen und wir platzen aus allen Nähten. Wir haben mittlerweile auch Steckbriefe erstellt für die Rechner, dass man kurze Facts sehen oder lesen kann, was das für ein Rechner ist, wann der rauskam, wann der eingestellt worden ist, wie viel Speicher, welcher Prozessor und so weiter.
Und wie viel sind von den 50 gleichzeitig in meinem Betrieb aktuell?
Ungefähr die Hälfte müssten das sein.
25 Rechner? Da kann man schon nichts sagen. Also.
Inklusive LAN-Rechner?
Inklusive LAN-Rechner. Das sind 8 Stück.
Die LAN-Rechner haben ja auch irgendwie so eine ganz... Die haben ja aus Platzmangel, die keine Volltastatur, sondern glaube ich irgendwie so abgekürzte. Ne?
Die haben eine halbe Tastatur für die linke Hand, das ist richtig. Das ist so eine spezielle Gaming-Tastatur, weil man braucht ja für gewisse Spiele auch nur bestimmte Tasten. Ja, und wir haben an 2 Tischen 8 Rechner aufgestellt und da war der Platz sehr eng. Außerdem kann man so weniger Schindluder mit irgendwelchen Benutzernamen treiben.
Das Interessante ist ja, du hast gerade die Steckbriefe angesprochen. Ich gehe ja bei den Öffnungstagen oder ja bei diesen Öffnungstagen, wenn ich dann da bin, sehr gerne auch mal durch die Räume und quatsche halt einfach mal auch mit den Gästen oder werde auch viel angesprochen. Und viele sehe ich tatsächlich dann immer davor, die sich das durchlesen, wo es wirklich dann halt auch so, ach, da kommt der Computer her. Ach, dann ist der gebaut worden. Dafür wurde der benutzt, weil so einige Computer kennen wir. Also ich kannte den C64 nur als Spielecomputer. Das war für mich ein reiner Spielecomputer. Dass es da mal GEOS für gab, also sprich irgendeine Textverarbeitung, war für mich völlig unbekannt.
GEOS ist doch war in jeder gut sortierten Diskettenbox.
Aha, nicht bei mir.
Was für mich zum Beispiel nochmal auch jetzt, ich meine, ich komme ja auch aus der C64-Ecke ursprünglich, da war zum Beispiel der C64 SX, heißt der SX?
SX64.
SX64, also für die, die ihn nicht kennen, unseren Laptop C64 finde ich nach wie vor faszinierend. Ich glaube, da läuft jetzt seit 5 Jahren dasselbe Spiel immer drauf, Multi-Hexagon. Ich finde das total toll, das immer mal wieder zu spielen auf diesem winzig kleinen Bildschirm. Und auch sonst gehe ich immer durch den PC rum und entdecke auch immer Neuigkeiten, die ich noch nicht kenne. Letztens habe ich mich erwischt, wie ich... Ich glaube, ich habe es in der letzten Folge schon gesagt, wie ich Morgen gespielt habe, zum ersten Mal seit 20 Jahren.
Um nur auf den SX nochmal kurz zurückzukommen, den kannte ich tatsächlich überhaupt nicht. Der ist irgendwann mir mal in die Hände gefallen. Also mittlerweile habe ich ihn intern weitergegeben. Der Haki hat den damals übernommen. Als ich dann mal ein bisschen nach Retro-PCs geschaut habe, habe ich dann irgendwas gelesen, dass Commodore mal für die Reisenden einen Computer rausgebracht hat. Und das war dieser SX. Das war ja tatsächlich, das Ding ist komplett... Wie ein Laptop, man nimmt vorne die Tastatur ab und kann damit komplett arbeiten. Man braucht halt nur 230 Volt, also mit Akku war da jetzt noch nicht so viel. Daraufhin bin ich ja auch auf die Idee gekommen, dass man GEOS auf dem C64 damals oder irgendwelche Tabellenkalkulationen auf dem C64, also wofür braucht man das? Das ist ein Spielecomputer.
Es sind tatsächlich damals einige Vertreter mit diesem Gerät durch die Gegend gefahren und haben damit Kalkulationen gemacht oder irgendwelche Dinge vorgeführt. Leider kam das nicht so gut an und es gibt wirklich nicht viele von diesen Geräten, weswegen der Preis für ein gebrauchtes Gerät mittlerweile bei 700 bis 1000 Euro liegt, bei einem funktionierenden Gerät.
Was hat der damals gekostet?
Das steht auf dem Zettel, das weiß ich jetzt nicht auswendig. Es kann sein, dass das 3000 D-Mark gewesen sind. Müsste ich jetzt mal eben rübergehen und nachgucken.
Also ich kann dir sagen, dass ich den vor 5 Jahren gebraucht für 300 Euro gekauft habe. In einem lauffähigen Zustand, was schon schwierig da zu der Zeit war. Also man merkt schon, dass auch diese Heim-PCs, Retro-PCs tatsächlich auch sehr beliebt sind und tatsächlich die Preise steigen. Also ich kann mich da noch an Zeiten erinnern, dass ein Amiga 500 auf dem Flohmarkt für einen Fünfer mitgenommen. Die Zeiten sind leider ganz, ganz lange vorbei.
Ja, aber ich glaube, das geht hier durch jeden Raum, den wir haben.
Ja.
Du hast jetzt haben wir wieder Heimcomputer und PC gesagt.
Wollte ich
Manuel wollte noch was sagen.
Richtig, also wir sagen ja immer PC-Raum oder PC-Bereich, da juckt es mir auch immer so ein bisschen. Ich sag's ja selber schnell mal, weil Retro-Computer-Bereich sagt sich ein bisschen langsamer, vor allen Dingen nach 2-3 Bier. Es gab damals eine extra Sparte der Heimcomputer. Das waren die Computer, die, wie der Name schon sagt, für zu Hause gedacht waren. Das waren die Geräte, wo alles in einem Gehäuse war, bis auf die Laufwerke. Also man hatte die Hauptplatine, die Tastatur und die Anschlüsse. Der größte Unterschied war aber, dass diese Geräte einen Videoausgang hatten, fürs TV, entweder war es dieser Cinch-Ausgang oder ein Antennenausgang für die damaligen Fernseher. Denn man konnte sich damals nicht unbedingt Monitore leisten und konnte diese Geräte an seinen Fernseher, wie eine Konsole auch, im Wohnzimmer anschließen. Das war der große Unterschied.
Ja, das stimmt. Man sagt, also dass ich erwische mich da auch immer bei, das ist der PC-Raum. Das ist aber nur bedingt richtig. Ne? Also ihr habt auch PCs, das ist ja richtig, aber es gibt halt der große Bereich davon sind die Retro-Heimcomputer oder Homecomputer, wie man sie jetzt auch nennen möchte. Das stimmt schon.
André guckt so Fragen.
Ja, ich habe damit so gar nichts am Hut gehabt, weil ich selber auch nie einen Heimcomputer besaß, sondern für mich begann das Ganze tatsächlich erst 2001 mit einem PC. Also mit einem PC, also da ist ja dann jetzt richtig, ne?
Richtig,
2001 war jetzt richtig, genau. Da hieß es dann PC. Genau, der auch dann keinen Anschluss nicht mehr für ein TV hatte, sondern wirklich nur mit einem Monitor funktionierte oder zumindest visualisierbar war. Ich hatte Konsolen. Ja, ich hatte Konsolen. Ich war ein Konsolenkind.
Was war denn dein erster PC dann für ein PC?
Boah, es war auf jeden Fall ein Gigahertz.
Jetzt wird der Konsolen-Junkie. Soll jetzt sein, die
ich überlege
gerade. Specs von seinem ersten PC.
Auf jeden Fall ein AMD-Prozessor war das, auf jeden Fall, das weiß ich noch.
Oh, das war schon die Zeit, wo es Unterschiede gab.
Okay. War auf jeden Fall AMD. Oh, weiß ich gar nicht mehr. Ich hatte auf jeden Fall Internetanschluss, hatten wir auch schon damals. Das ist 2001, da hatte man das, war schon an Ende der 90er. Kann ich nur sagen, 650K-Modem hatten wir.
Ein Haufen AOL-CDs wahrscheinlich aus der Zeitschrift?
Nee, tatsächlich haben wir das über Smart Surfer gemacht. Kennt ihr noch Smart Surfer?
War das so eine Vorwahlnummer?
Genau, das war, glaube ich, so ein Tool, was du installieren konntest und der hat immer den günstigsten Tarif rausgesucht, ne?
Ja, genau.
Ja,
beziehungsweise du konntest dir aus mehreren Tarifen den günstigsten quasi raussuchen. Oder war natürlich abends am günstigsten immer. Ne?
Und, das war natürlich und dann wurde Moorhund runtergeladen.
Ja, deswegen, ich habe da tatsächlich so mit PCs und Heimcomputern kann ich gar nicht so viel beisteuern.
Dann ist ja jetzt die spannendste aller Fragen natürlich, was war dein Lieblings-PC-Spiel oder Heimcomputerspiel? Okay, Heimcomputer bist du ja jetzt leider raus.
Bin ich raus? PC müsste ich kurz überlegen. Ich habe ziemlich gerne gespielt. Aber auf dem PC habe ich zum Beispiel ziemlich gerne Black and White gespielt. Das war noch ein Peter
Molyneux.
Ich glaube, noch zu seiner guten Zeit, würde ich behaupten, wo er noch gute Spiele rausgebracht hat. Ja, ich glaube, das war so mein Lieblings-PC-Spiel tatsächlich.
Und bei Benni, du bist ja jetzt in der Zeit dann mit dem C64 doch groß geworden?
Ja, genau. Der PC64, alles klar.
Der C64, genau.
C64 war mein erster Computer. Den habe ich damals zur Kinderkommunion gekriegt, wie es sich gehörte. Und da habe ich halt, was man so damals spielte, also die Epic-Sachen, die fand ich toll. Also Summer Games, Winter Games, Summer Games 2, California Games. Da gab es so viele tolle Sachen von. Irgendwie waren diese Spiele, diese Minispiele ja eigentlich alle ziemlich simpel, aber die haben mich nicht nur Stunden, sondern meinen Eltern auch so einige Joysticks gekostet.
Das waren die Joystick-Killer, ne?
Also, ja. Das waren die hinterher
in der Decke. Gute Competition 2 oder auch diesen einen habe ich da gesehen, so ein Fireshot oder so hieß er, ich weiß gar nicht, wie er heißt. Der sah so ein bisschen griffiger aus.
Quickshot.
Quickshot, genau. Den hatte ich auch
einige Male. Den Quickshot gab es damals, bahnbrechende Erfindung mit Autofire. Mm. Da konnte man über einen Schalter Dauerfeuer einstellen. Da brauchte man nicht immer vorne klicken.
Ja.
Das weiß ich auch noch. Turrican-Zeiten gab es das. Also daher kenne ich das.
Das gab es auch für Konsolen. Das waren dann die Schummelpads. So haben wir
das waren schon richtige Joysticks. Das waren keine Schummel-Joysticks. Ja, nein, das lasse ich jetzt
nicht. Das umgangssprachliche Konsolen haben wir
Schummelpads genannt. Schummelpads.
Ja, Schummelpads ist auch schön.
Ja. Und bei dir, Heiko?
Ja, erste Spiel, was ich tatsächlich, also mein erster Heimcomputer war ja tatsächlich ein VC20. Das werde ich nie vergessen. Meine Eltern haben damals gesagt, ich habe zu meinen Eltern gesagt, ich brauche unbedingt einen Computer. Ja, wofür? Na, ich brauche einen.
Hausaufgaben. Punkt.
So schlau war ich damals nicht. Ich hätte das mal diese Karte ziehen sollen. Und unser Nachbar hatte tatsächlich einen VC20 über. Der hat sich den gekauft, fand den doof. Dann lag der da. Und dann habe ich den bekommen und habe mich dann total gefreut, weil ich dachte, oh, der sieht aus wie ein C64. Da kannst du bestimmt auch C64-Spiele drauf spielen. Das war aber dann leider nicht so. Da lief nämlich so gar nichts drauf. Die einzige Software, die dabei war, war irgendein Rechenprogramm zum Rechnen lernen. Und dann ging das tatsächlich dann irgendwann so weit, dass ich den eingetauscht habe gegen einen C64 mit natürlich einem kleinen Aufpreis. Und dann war mein erstes Spiel tatsächlich, wo ich mich richtig gut dran erinnere, Hot Wheels. War ein Autospiel, ich sag jetzt mal ganz vorsichtig, so ein Verschnitt GTA. Du bist Autos gefahren und konntest die dann umlackieren, konntest die modden.
Ich glaube, das habe ich auch mal gespielt.
Und das fand ich damals total super und habe da wirklich nächtelang dran rumgezockt, bis dann meine Eltern dann irgendwann mal meinten, jetzt reicht es. Ne? Also haben dann die Disketten versteckt. Aber wie war das dann früher mit Disketten? Schulhof gefragt, hör mal, habt ihr ein schönes Spiel? Ja, und dann kam Giannis, ist das. Das ist ja also bis heute noch tatsächlich eins der coolsten Spiele, finde ich auf jeden Fall, auf dem C64.
Ja, wenn man kein Super Mario hat, ne, dann muss man sich irgendwie anderweitig helfen. Ne?
Das Witzige an der Sache war, ich habe tatsächlich auch eine NES gehabt mit Super Mario. Ja. Aber ich habe trotzdem Giannis, ist das gespielt.
Verstehe also, ich jetzt nicht.
Ja, die Musik war schon geil.
Bei dir, Manuel?
Das erste Spiel, wo ich mich wirklich dran erinnern kann als Kind, meine Brüder hatten einen C64, war Paperboy. Das, ja, ich war zu klein, ich habe die Spiele nicht verstanden. Auch Jumpman Junior. Später allerdings waren meine Lieblingsspiele sowas wie California Games und Test Drive habe ich sehr gerne gespielt. Und dann ging es irgendwann in den Amiga über, da kamen andere Spiele, auch Test Drive 2 oder sowas. Dann Car Racer war ziemlich gut, Syndicate. Wobei ich nicht nur gespielt habe, für mich war der Amiga auch sehr wichtig, um Musik zu machen.
Okay, weil ja, beim Musikmachen fand ich ja damals auch immer die Geschichten so. Es gab ja mal zwei Lager. Es gab ja mal das Lager, was den Atari ST hatte. Die haben ja immer alle gesagt, das ist der absolute Burner für Musik. Und dann gab es ja die Leute, die dann den Amiga hatten, die gesagt haben, das ist alles Quatsch. Der Amiga kann das genauso gut. Wie war das denn jetzt früher? Also ich, wie gesagt, ich kenne das nur immer, dass der Atari ST herausragend war für Musik.
Das stimmt auch soweit. Der Atari wurde in vielen Studios benutzt wegen seinen MIDI-Fähigkeiten. Der hatte keine eigenen, zumindest wurden die nicht genutzt, die eigenen Soundprozessoren, sondern die MIDI-Fähigkeit, die sehr gut war, wurde genutzt, um eben halt Geräte anzusteuern und damit die Noten zu produzieren oder die Sounds. Der Amiga war dafür bekannt, dass er ja eine sehr gute Soundkarte hatte oder einen sehr guten Soundchip. Und man konnte sozusagen eigene Samples samplen, erstellen, aus Spielen mit Software irgendwie rausklauen. Das habe ich auch gemacht. Und dann konnte man mit diesen Tracker-Programmen diese Samples hintereinander reihen und damit Musik machen. Sah so ein bisschen aus wie Excel für Arme mit vier Spalten. Jede Spalte war ein Kanal. Der Amiga hatte vier Monokanäle, zwei links, zwei rechts. Und damit konnte man ziemlich guten Sound machen, der damals in den 90ern eben halt auch sehr technolastig war. Da gibt's also Spiele, die das wirklich sehr ausgereizt haben. Gibt's noch ein bisschen mehr zu erzählen. Hinterher gab's mal auch Möglichkeiten mit sieben Kanälen. Ich habe tatsächlich beides gemacht. Ich habe die Sounds vom Amiga genutzt und die MIDI-Fähigkeit und habe gleichzeitig mein Keyboard damit angesteuert und das über ein Mischpult dann zusammenlaufen lassen und aufgenommen.
Okay, dann wäre jetzt diese Frage endlich auch mal abschließend geklärt. Ja, also ich kannte das tatsächlich auch nur, dass der Atari ST wegen seiner MIDI-Fähigkeit sehr häufig genutzt worden ist. Ich hatte damals auch tatsächlich mal einen Atari ST, habe da nur Pac-Man für gehabt als Spiel, 3D-Pac-Man, und dann ist das Ding auch relativ schnell wieder weitergewandert.
Wir haben in unserem Computerbereich tatsächlich ein Gerät, ein Synthesizer der 90er mit einem Mega ST, der tatsächlich die Funktion bietet, dass wir damit Musik produzieren können.
Ist das ein Teaser?
Das ist ein Teaser.
Ah, das wäre was für Hidden Facts gewesen. Wir haben es vorgezogen, aber kein Problem. Also ihr merkt schon, es gibt immer wieder Informationen, die selbst Leute wie ich aus dem Vorstand nicht wissen. Super, dass solche Sachen dann auch einfach weiterlaufen und von alleine angefangen werden.
Die Infos kriegt ihr spätestens dann, wenn irgendwo aus irgendwelchen Bereichen Tische ohne Erlaubnis geklaut werden und dann Beschwerden werden.
Ja, das war jetzt ein interner, aber das ist, ja, der Verein ist natürlich auch mittlerweile sehr groß und hier werden auch tatsächlich mal Möbelstücke untereinander getauscht, wobei andere Räume das nicht wissen.
Dann schon.
Und dann wieder schnell zurückgestellt.
Und dann wieder schnell zurückgestellt mit einer großen Entschuldigung.
Natürlich.
Und einer großen Tafel Schokolade. Manuel, du hattest ja gerade schon einen kleinen, wie nenne ich es am besten, Exoten angeteased, ja, der noch hinter bei den Hidden Facts hier heute noch wichtig sein wird. Aber ihr habt ja neben diesen Exoten auch noch mehr spezielle Geräte in eurem Portfolio in dem Raum. Willst du uns dazu ein bisschen was erzählen?
Ja, wir haben nicht nur im letzten Jahr sehr viel dazu bekommen, wir hatten auch schon immer irgendwelche Exoten hier stehen. Den TI-99 mit dem Sprachmodul zum Beispiel, den wollten wir eigentlich wieder wegstellen. Und das sind halt so die kleinen Geschichten, die gerne mal stattfinden. Dann kam aber beim Öffnungstag jemand, der genau diesen Rechner in seiner Jugend hatte und den ganzen Tag spielend an diesem Gerät verbracht hat und uns auch noch einen Joystick-Adapter zusammengebaut hat, weil wir keinen hatten, um uns den dann beim nächsten Öffnungstag zu überreichen. Und jetzt lassen wir dieses Gerät natürlich hier stehen. Ansonsten sind viele seltene Geräte dazugekommen. Sehr viele aus Japan, die man nur aus Japan kennt oder die nur da vertrieben worden sind oder halt auch von den britischen Inseln.
Wie kommt man auf die Idee, japanische Heimcomputer zu importieren oder zu besorgen? Importieren, lasse ich jetzt mal dahingestellt. Mein britische, das ist jetzt doch Sinclair, das kennen wir auch noch alles aus unserer Zeit. Also Leute, die sich damit ein bisschen auseinandergesetzt haben. Ich glaube, solche Geräte habt ihr auch, aber japanische Geräte, bei Konsolen kenne ich es, aber bei Heimcomputern?
Ja, das liegt auch ein bisschen daran, welche besonderen Neuzugänge hier eintreffen. Also wir haben im letzten Jahr einen Neuzugang dazu bekommen, unseren Sascha, der sehr verrückt danach ist, solche Geräte aufzuspüren. Der hat auch irgendwie die Zeit dafür und das Geld. Nein, Quatsch, das Geld, das machen wir per Crowdfunding, jeder gibt was dazu. Ja, und der hat so ein paar Sonderlinge gefunden und teilweise auch über Kontakte, neue Kontakte geschlossen. Es fing damit an, dass wir einen Coleco Adam dazu bekommen haben. Das ist ein ganz surreales Gerät. Das ist eigentlich ein Gerät, das an eine Spielkonsole, die Coleco Vision, angedockt wird. Und dann kann man damit Spiele von Kassetten laden und Spiele spielen. Es gibt aber auch Gäste, die irgendwie Geräte irgendwo haben oder Sammler sind, die Geräte gerne bei uns ausstellen möchten. Wir haben einen Memotech MTX 512 mit Diskstation bekommen. Das ist ein britisches Gerät mit einem Aluminiumgehäuse, was wir in sehr viel Kleinstarbeit restauriert haben, inklusive Lackieren und was demnächst auch, denke ich mal, zum Spielen einladen wird.
Wichtige Frage, weil es kommt ja bei den Automaten manchmal vor. Hat es einen Pilzbefall, das Gerät, als du es bekommen hast, vor der Restauration? Einen Pilzbefall?
Er spricht dem Mortal Kombat an und die letzte Lieferung.
Es hat keiner sein Bier drüber ergossen, falls du das meinst.
Nee, ich meinte schon eher den Fungus.
Also tatsächlich ist es so, dass bei vielen Geräten, die nicht mehr funktionieren, irgendeine Batterie ausgelaufen ist, die dann die Hauptplatine beschädigt hat oder die Tastaturen haben versagt und müssen wieder hergerichtet werden. Netzteile müssen wieder mit Kondensatoren ausgestattet werden. Das ist das, was tatsächlich sehr oft dann passiert.
Da würde ich jetzt auch noch mal ganz kurz reingrätschen. Das ist zum Beispiel etwas, was mir aufgefallen ist, dass die Reparaturen, also gerade in eurem Bereich, im Bereich der Heimcomputer, mittlerweile so professionell geworden sind. Und da greife ich jetzt auch mal ein ganz kleines Stück vorweg, dass ihr mittlerweile tatsächlich Kontakte geknüpft habt, die euch Rechner zum Reparieren bringen.
Richtig, das ist die neueste Sache. Es war ein Gast aus den Niederlanden hier. Der scheint selber ein ziemlicher Sammler zu sein. Der war sehr begeistert von allem, also von dem ganzen Verein, nicht nur von unserem Retro-Computer-Bereich. Aber diese Kontakte haben sich jetzt gefestigt und es sieht tatsächlich so aus, wir hatten viel Austausch. Also unser neues Mitglied Sascha hatte diesen regen Austausch. Der hat drei PC98-Geräte. Das sind spezielle PCs, das sind so Hybriden mit einem Z80-Prozessor und einem alten 8088er. Der hat drei Stück davon, die alle nicht richtig funktionieren. Und er hat gesagt, ich komme zu euch nach Deutschland. Wenn ihr es schafft, die drei Geräte zu reparieren, dürft ihr einen davon behalten. Und das ist gerade im Gang. Das passiert gerade oben in der Werkstatt.
Ja, aber das sind doch genau die Geschichten. Die sind doch Gold wert. Ich meine, dafür machen wir diesen Verein zum Erhalt der Geräte. Und wenn dann noch dabei für den Verein ein weiteres Schmuckstück abfällt, das ist ja Win-Win eigentlich für alle. Benni, wie siehst du das?
Auf jeden Fall toll. Ich komme ein bisschen vor. Ich glaube, du bist noch näher, Manuel. Wie wenn ein Archäologie-Dozent irgendwas erzählt. Klingt spannend, ich verstehe nur die Hälfte.
Ja, bei ZX80 bin ich gerade auch ausgestiegen und bei 8080, das ist für mich eher, das ist, glaube ich, noch ein IC, das kriege ich noch, glaube ich, gerade so eben auf die
also
Reihe.
Also wenn ihr die Hälfte versteht, dann verstehe ich.
Ja, du bist Achtel, aber du bist entschuldigt, du bist Konsolenjunge.
Aber ich finde, das macht es ja hier auch aus. So, du gehst zu den Jungs hin und Mädels, stellst eine Frage, die erklären hörst und sagst du, ja, ist okay. Noch bis ich das verstehe. Nochmal in einfacher Sprache.
Geh nochmal drei Schritte zurück, erklär ich mir nochmal.
Und irgendwann geht man nach Hause und denkt, Mensch, heute habe ich was gelernt.
Man lernt tatsächlich unheimlich viel bei den Jungs. Also es ist ja in allen Bereichen so, dass, also hier bei uns im Verein, aber man merkt auch, welche geballtes Wissen da auch in den Räumen vorherrscht. Das ist nicht nur irgendwas, wir haben uns das mal auf Wikipedia ein bisschen zusammengelesen, sondern da ist ja auch wirklich fundiertes Wissen dahinter von Leuten, die jetzt neu dazugekommen sind. Gerade Japan-PCs. Da gab es Klamotten dazwischen, die kannte ich noch nicht mal. Da wusste ich noch nicht mal, dass es überhaupt sowas gibt. Ja, oder dieses Mac-ähnliche Teil. Ich glaube, das ist dieser MTX. Wie heißt das Ding?
Nee, das Mac-ähnliche Gerät, was du meinst, wo Mohun draufläuft, das ist der IntelliPC, den es eigentlich nur in Portugal und Spanien gab.
Wenn ihr mal hier seid und Fragen habt und mit den Zetteln, die dranhängen, nicht klarkommt, sprecht die Jungs an. Tragen grünes Shirt, sind nett,
Und geben gerne die Infos weiter, richtig, ja, genau. Also, ja.
Vielleicht bekomme ich auch noch mal eine private Schulung. Vielleicht bin ich dann verstehe ich vielleicht auch die Hälfte. Ich frage mal an den.
Sag mal, du arbeitest doch während deines normalen Berufs auch mit PCs. Das kriegst du aber noch hin, ne? Oder arbeitest du auf einer Xbox?
Nee, ich arbeite schon an einem Computer.
Ich bin begeistert.
Und ständig ist ein Mauspad zu Ende.
Das stimmt, ja. Frage ich mich immer, geht das nicht länger, größer? Was uns und ich glaube auch unseren Hörerinnen und Hörern noch brennend interessieren würde, was ist denn dein Lieblingsheimcomputer bei euch aus der Sammlung?
Also Heimcomputer wird eigentlich immer der Amiga für mich sein, weil ich da die schönsten Spielerlebnisse hatte und auch eben halt Musik mitgemacht habe. Wenn ich über den Tellerrand hinausschauen dürfte, ich spiele unheimlich gerne Rockband.
Kommen wir doch jetzt zu unseren Hidden Facts.
Genau. Ja, wir haben es ja vorhin schon mal ganz, ganz, ganz leicht angeteasert. Der Heimcomputer- und PC-Bereich im Verein wird immer größer. Und natürlich haben wir uns Gedanken gemacht, was können wir tun? Wo kriegen wir hier noch ein bisschen Platz für die Jungs her? Und wir haben jetzt eine Lösung gefunden. Das heißt also tatsächlich, euer Bereich wird wachsen. Das heißt für euch viel Arbeit.
Viel Arbeit, viel neue Geräte. Wir haben ein Konzept, es steht. Wir wissen, wie wir es aufbauen werden. Wir werden es also auch ein bisschen länderspezifisch aufteilen. Aber das wird man dann hinterher sehen.
Ja, dann könnt ihr ja froh sein, dass ihr so viele neue Mitglieder
gefunden habt. Und weil das Ganze dann auch noch so schön ist und ihr euch darüber so gefreut habt, habt ihr mir auch gesagt, ihr würdet dann, wenn es dann irgendwann mal fertig ist, Datum wird natürlich bei uns auch bekannt gegeben, ein Special-Event machen, und zwar nur für Heimcomputer?
Richtig, wir wollen ein Computer-Special-Event machen, wo wir vielleicht ein paar kuriose Menschen einladen, die kuriose Geräte zu zeigen haben, oder einfach Leute einladen möchten, die sich nur mal mit den Computern hier auseinandersetzen möchten. Dann werden wir natürlich das auch noch ein bisschen erweitern und noch ein paar, ja, vielleicht einen Vortrag machen oder ein paar Spiele aufstellen oder ein paar Geräte aufstellen, die sonst hier nicht stehen. Aber das ist alles noch in der Planung und das wird auf jeden Fall dieses Jahr wohl nicht mehr stattfinden.
Okay, es hört sich auf jeden Fall spannend an. Wir halten euch auf dem Laufenden, wann der Termin dafür steht. Und natürlich sind alle herzlich eingeladen. Es wird einen ganz normalen Vorverkauf für diese Karten geben. Aber wir haben schon gehört, diesmal halt tatsächlich auch mit ein bisschen Rahmenprogramm. Ich bin gespannt.
Ich auch.
Ich erst. Ich werde kommen.
Ja, das ist keine Frage. Natürlich kommen wir. Wir schauen uns das an.
Die Karten sind begrenzt.
Ja, super. Das hat mir heute mal wieder richtig viel Spaß gemacht. Ich habe ein bisschen was gelernt und fand es toll, dass du mal ein bisschen erzählt hast. Und ich freue mich auf weitere coole Spiele-Sessions. Heimcomputerraum. Heimcomputer war richtig?
Man könnte auch Retro-Computerraum sagen.
Ja, finde ich ein Retro-Computerraum.
Ja, ich danke euch vielmals dafür, dass ich hier sein durfte und dass ich unseren Bereich vorstellen durfte.
Ja, ja. Vielen Dank.
Wir danken für die vielen Infos.
Gerne.
Und damit sind wir raus. Tschüss.
Ciao.
Adios.
Tschüss.
Insa Coins, der Club, von dem du nachts noch träumst. 50 Flipper und Automaten, die alle blinkend auf dich warten. Es ist viel Platz für Groß und